Willkommen. Willkommen im Paul-Gerhardt-Haus. Willkommen an alle, die zum ersten Mal hier sind und willkommen an die, die sich regelmäßig jeden Sonntag hier treffen. Ein herzliches Willkommen ganz besonders an Ole Frohwein, der im Gottesdienst getauft wird und seine Eltern und Paten mitgebracht hat. Wir sind zusammen im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen hat, die Quelle des Lebens, die Luft, die wir atmen und die Sonne, die uns heute Morgen so gut wärmt. Im Namen des Sohnes, dessen Zuwendung und Liebe den Tod besiegt hat und der Leben in Fülle schenkt. Und im Namen des Heiligen Geistes, der unser Leben reich macht. Amen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Der Wochenspruch steht diese Woche in Galater 6, Vers 2 und ruft uns zur Nächstenliebe. Wir, so sagt es unser Gemeindeselbstverständnis, wir wollen Gott feiern, wir wollen Leben teilen und wir sind da für Menschen hier in Heckinghausen. So sagt es unser Selbstverständnis und wie Jesus für uns da ist und wie er uns führt, auch wenn der Sturm tobt, das hören wir in der Predigt heute von Simon Schopetta und dann werden wir auch noch mal gucken, was das mit dem Leuchtturm zu tun hat. Bleibt eine Frage an Sie. Gibt es jemand, der heute Geburtstag hat? Ich sehe keinen, der zuckt. Du willst den Finger des Nachbarn hochhalten? Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Okay. Dann gibt es leider heute keinen Geburtstagskanon, aber wir singen sofort das nächste Lied, Auge im Sturm. Also auch das hat was mit der Predigt zu tun. Thank you.
Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommet vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.
Wir beten weiter. Herr Jesus Christus,
In dir und deiner Liebe ist unsere Hoffnung gegründet. Wir danken dir, dass du der Eckstein unseres Lebens bist und dass wir heute Morgen mit dir und den anderen Menschen in diesem Gottesdienst Gemeinschaft haben können. Und obwohl wir wissen, dass wir von dir alles erwarten dürfen, dass du uns Stärke, Mut und Glaubensgewissheit schenkst, haben wir uns doch oft auf andere verlassen oder haben uns selbst für mutiger und stärker gehalten. Nicht immer hat das Schaden angerichtet, aber immer haben wir dich in diesen Momenten enttäuscht, haben es uns und anderen schwerer gemacht. Und manchmal sind wir auch gescheitert. In der Stille können wir dir ganz persönlich sagen, was uns von dir trennt, damit du es wieder heil machen kannst. Wir bitten, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Der Herr hat sich unser erbarmt, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Allein Gott in der Höhe sei er.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gottesdienst, denn es ist wieder Taufzeit. Und deswegen begrüße ich nochmal ganz herzlich euch, liebe Familie Frohwein, und vor allem den kleinen Ole, der fit und lebendig bei der Mutter auf dem Schoß sitzt. Gleich wird's ganz spannend für den Ole, denn wir taufen ihn heute hier inmitten in der Gemeinde auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe symbolisiert ja etwas. Sie symbolisiert letztendlich den Wunsch Gottes, mit jedem von uns in einer Beziehung leben zu wollen. An sich kann man auch von einer ausgestreckten Hand sprechen. Und diese ausgestreckte Hand, die gilt es eigentlich im Glauben zu ergreifen. Also die Taufe, sie wartet, dass eines Tages der Ole diese ausgestreckte Hand Gottes ergreift. Das ist die große Einladung. Ob das für den Ole eines Tages passiert, das muss sich noch zeigen. Ob Ole eines Tages Ja zu Jesus sagt, wie Jesus jetzt schon Ja zu ihm, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber dafür gibt es ja die Eltern und Paten, die sich versprechen, heute und hier dem Ole beizubringen, was es heißt, einem Leben im Glauben, im Vertrauen auf Jesus Christus zu leben. Und sie übernehmen so lange das Ja von Ole, bis es einmal soweit ist. Und für uns, die wir schon getauft sind, die wir es schon erlebt haben, stellt sich bei jeder Taufe eigentlich neu die Frage, was aus unserer Taufe geworden ist. Wie wir uns zu der ausgestreckten Hand Gottes verhalten haben. Ob wir die Einladung angenommen haben oder nicht und was daraus geworden ist. Wenn wir taufen, dann machen wir das, weil Jesus uns das aufgetragen hat. Und ich lese die Worte aus der Bibel, mit denen Jesus das getan hat. Ich lese den Text aus Matthäus 28. Jesus trat auf seine Freunde zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir wollen nun gemeinsam aufstehen und mit der weltweiten Christenheit unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen, außer die Familie Frohwein und die Familie Neumann, denn ihr dürft jetzt nach vorne kommen. So, liebe Gemeinde, das hier vorne, das ist der Ole. Und Ole, guckst dir an, in die Gemeinde wirst du jetzt reingetauft. Da hinten zum Beispiel, das ist der Uwe, das ist unser Hausmeister, der ist ganz wichtig. Den guck dir schon mal an, wenn du irgendwas brauchst, der weiß Bescheid. Ja, guck sie dir genau an, du bist bald einer von uns. Gleich. Ja. Wir sind heute hier, um den Ole zu taufen. Und so frage ich nun euch, wollt ihr, dass Ole getauft wird auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? So antwortet bitte mit Ja.
Ja.
Sie haben alle Ja gesagt. Des Weiteren frage ich euch nun, hier vor Gott und vor der Gemeinde, versprecht ihr nach bestem Vermögen, Ole im christlichen Glauben zu erziehen und ihm mit Wort und Tat zu zeigen, was es heißt, ein Leben im Vertrauen auf Jesus Christus zu leben? So antwortet bitte Ja mit Gottes Hilfe.
Ja.
Wunderbar. Dann wollen wir jetzt den Taufvers hören, der den Ole sein Leben lang begleiten soll. Und das machen für uns heute der Kaspar, die Jonna und die Miller. Kommt mal hier ans Mikro und dann dürft ihr den sagen.
Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf all deinen Wegen.
Wunderbar, das habt ihr gut gemacht. Dann kommen wir jetzt auch zur Taufhandlung. Jesus hat Licht in diese dunkle Welt gebracht. Deswegen sagt er von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Aber es bleibt nicht dabei, sondern wir, seine Gemeinde, sind dazu berufen, genauso wie Jesus Licht in diese dunkle Welt zu bringen. Und als Zeichen dafür, dass Jesus Licht in deinem Leben wird und du Licht in dieser dunklen Welt bist, wollen wir die Taufkerze anzünden und das macht Jonna. Und während ich jetzt für die Familie und die Paten bete, singen wir gemeinsam die erste Strophe von Vergiss es nie.
Ja, ich darf Ihnen erst einmal Danke sagen für das Sammelergebnis von der letzten Woche. Dort sind 424,97 € zusammengekommen. Vielen Dank für diese Gabe, vielen Dank an die Geber. In diesem Gottesdienst haben Sie an zwei Stellen die Chance, Dinge zu unterstützen. Jetzt im Klingelbeutelsammlung unterstützen Sie die Jugendarbeit dieser Gemeinde. Und ich glaube, wir brauchen in dieser Gemeinde gar nicht viel zur Jugendarbeit zu sagen. Die geht von einem Freitagabend One-Way-Gottesdienst und bei dem schönen Wetter, denke ich, natürlich an die Sommerfreizeit, die jetzt noch knappe 5 Wochen, glaube ich, in der Zukunft liegt und wo ganz viele schon ganz gespannt sind auf das, was da passieren will. Ein ganz wichtiger Anruf für die Jugendarbeit. Wir haben bewusst bei dem Lied gleich nur hingeschrieben von Lied 604, singen wir von der ersten Strophe bis so lange, bis genug zusammengekommen ist für unsere Jugendarbeit. Das Schiff, das sich Gemeinde lenkt, wird so lange auf See sein, bis genug da ist. Am Ausgang haben Sie die Möglichkeit, die Paar- und Lebensberatung der evangelischen Beratungsstelle zu unterstützen. Ich glaube, dazu muss ich ein bisschen mehr sagen, weil es ein Stückchen weiter weg ist. Die Beratungsstelle umfasst Erziehungs- und Familienberatung, Trennungs- und Scheidungsberatung, die Beratungsstelle kommt an und die Paar- und Lebensberatung. In der Paarberatung werden Menschen unterstützt, die ihre Ehe oder ihre Paarbeziehung als nicht mehr zufriedenstellend empfinden, sich aber gerne wieder enger verbunden sehen möchten. In der Lebensberatung suchen Menschen Hilfe, die in eine Krise geraten sind, zum Beispiel nach dem Tod eines Partners, eines Kindes, nach Vorkommnissen, die Sinn und Wert des eigenen Lebens in Frage stellen. Die Paar- und Lebensberatung wird nicht durch öffentliche Zuschüsse refinanziert. Deshalb bitten wir in den Gemeinden parallel heute an der Ausgangskollekte für die Paar- und Lebensberatung zu spenden. Aber jetzt für unsere Jugendarbeit, und das Gemeindeschiff fährt so lange, sie dazu brauchen.
Thank you.
Manchmal hat man ja so Vorstellungen im Leben, wo man einfach dann im Nachhinein sagen muss, okay, das erfüllt sich einfach anscheinend wohl nicht. Und so eine ähnliche Situation haben die Jünger, also die engsten Freunde von Jesus, erlebt. Sie haben gerade eine ganz besondere Situation gehabt. Sie saßen irgendwo beisammen und Tausende von Menschen waren um sie herum. Und wie das so ist, wenn tausende Menschen zusammenkommen, irgendwann bekommt man richtig, richtig Hunger. Und Jesus, er hatte eine Spitzenidee, er ließ 5 Brote und 2 Fische zu sich kommen und er sagte den Knallersatz zu seinen Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen. Und während sie so diese 5 Brote und die 2 Fische austeilen, wo man ja eigentlich denkt, nach 7 Leuten ist Schluss, können sie kaum ihren Augen trauen. Denn es reicht. Und es passiert so ein Riesenvermehrungswunder. So sehr, dass alle Tausende von Menschen satt werden und am Ende noch einiges übrig bleibt. Und sie wurden ganz euphorisch, voller Begeisterung und in der Erwartung, dass das jetzt wahrscheinlich irgendwie so weitergeht. Dass sie sich so von geistlichem Hoch zu geistlichem Hoch hangeln und dass Jesus sich nun von Wunder zu Wunder weiterhangelt und das Reich Gottes nun endlich völlig sichtbar wird. Doch was passiert? Etwas anderes, als sie denken. Und was passiert, das können wir nachlesen in Matthäus 14, ab Vers 22. Sofort drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Seid guten Mutes, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Eigentlich gibt es doch noch so viel zu tun. So viel, was man tun könnte, müsste, sollte. Nach dieser gelungenen Aktion, die Jesus mit der sogenannten Speisung der 5000 gemacht hatte, wartet doch eigentlich schon die nächste. Eigentlich ist es doch so, wie im normalen Gemeindeleben, wenn man etwas Gutes macht, dann denkt man, ja, sowas müssen wir häufiger machen. Irgendwie müssen wir doch noch dies und das tun. Es gibt doch noch so vieles, was zu tun wäre. Aber Jesus macht etwas Unerwartetes. Er fängt nicht an und sagt, okay, wir machen daraus jetzt so ein Konzept. Ja, wir können jetzt hier sogar eine Lebensmittelbude aufmachen und den Armen und Bedürftigen immer wieder was zu essen geben. Nein, er belässt es bei der einen Situation. Und noch ehe die Menschen nach Hause gehen, also die Geschichte eigentlich abgeschlossen ist, schickt er die Jünger schon weg. Und er entlässt das Volk und dann geht er auf einen Berg alleine, um zu beten. Er nimmt sich eine Auszeit, obwohl da noch so viele könnte, müsste, soll's sind. Ja, er lässt das alles sein, weil er etwas verstanden hat. Nichts ist wichtiger, was er für Gott tun könnte, als nahe bei ihm zu sein. Und er nimmt sich diese Auszeit, obwohl seine Freunde, und das waren ja jetzt nicht irgendwelche Anfänger, wenn es ums Rudern ging, sondern die waren ja zum Großteil Fischer, also Profis, stundenlang mit blanker Todesangst ums Überleben kämpfen. Jesus nimmt eine Auszeit, betet ruhig, während seine Freunde ums Leben kämpfen. Da kann man doch fragen, Jesus, wie kannst du das mit dir vereinbaren? Wie kannst du das bringen? Wenn ein Freund in Not ist, da hilft man doch selbstverständlich. Und wie viel mehr ist es doch an dir, der du der Retter bist, Menschen nicht in den Stürmen ihres Lebens allein zu lassen? Wie kann es da was Wichtigeres geben? Das ist doch dein Job. Ja, das ist Jesu Job. Aber er weiß, nichts ist wichtiger, als Gott nahe zu sein. Egal wie der Sturm tobt, nichts ist wichtiger, als sich im Gebet eins mit Gott zu machen. Und es gibt so viele Stürme in unserem Leben, so viele Verpflichtungen des Alltags, die uns wie ein Wind um die Ohren pfeifen, so viele Dinge, was wir eigentlich tun müssten, sollten, könnten, wie auch immer. So viele Dinge, denen wir eigentlich ausgeliefert sind, die so sehr unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Da gibt es die Verpflichtung in der Familie. Die gehen morgens schon los, wenn mein kleiner Sohn zu einer Uhrzeit, die mehr als unchristlich ist, auf sich aufmerksam macht und möchte bespaßt werden. Und zwar von 0 auf 100. Da gibt es kein Papa, okay, ich komme in 10 Minuten wieder. Nein, von 0 auf 100 geht es los. Da gibt es so viele Verpflichtungen in unseren Berufen. Da geht es morgens los, man kommt dahin und man hat dies und das und jenes zu tun. So sehr, dass man abends vielleicht nach Hause kommt und denkt, Mann, was war das für ein Tag? Und dann ruft auch noch der Pfarrer an und will irgendwas von einem. Da gibt es dann noch die Gemeinde, die auch noch irgendwas will, dies und das und jenes. Und all das sind gute und wichtige Dinge, die müsste es zu erledigen geben. Da gibt es so viel, was man tun könnte. Aber manchmal ist es einfach viel. Wie so ein Lebenssturm, der um uns herum weht. Und dann auch noch Zeit fürs Gebet finden. Irgendwie in diesem ganzen Lebenschaos, in diesem ganzen Kram, irgendwie auch noch Zeit finden für Gott, sich eins zu machen mit Gott. Wie kann das denn passieren? Ich war im Mai an der Mosel in Trier. Wunderschön. Ich habe ja gehört, es gibt sogar eine Familie van den Borre, die dort, also nicht eine Familie van den Borre, Dorothees Familie, hat ja dort ein Weingut. Es ist wunderbar da und man kann sich das richtig vorstellen, wie das da so ist mit dem Weingut. Aber ich war da in einem Kloster. Und in einem Kloster in Trier, bei den Benediktinern, da hat mich etwas total geprägt. Etwas total fasziniert. Diese Menschen gehen ihrem ganz normalen Beruf nach. Sie leben ganz normal ihrem Beruf nach, aber mit einer ganz, ganz großen Priorität. Der Priorität des Gebets. So irgendwie ein Slogan, den sie immer wieder sagen, nichts ist dem Gottesdienst vorzuziehen. Also nichts ist wichtiger, als dass die Mönche zusammenkommen und beten. Und dann arbeiten die irgendwie im Garten und sonst was und zu festgelegten Zeiten lassen die alles stehen und liegen und beten. Und beten. Sie nehmen sich die Zeit, egal was ist, festgesetzt zu einer bestimmten Zeit und machen es einfach. Und lassen die Welt Welt sein, lassen all das tun können, müsste, sollte, beiseite. Und sie beten. Sie nehmen sich Zeit für Gott in all dem, was noch zu tun ist. Martin Luther, ein Mensch, der ja wirklich unglaublich viele Stürme in seinem Leben hatte, der eigentlich ganz, ganz wenig Zeit hatte, weil er immer in Beschlag genommen wurde, er sagte einmal, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Das Gebet ist nicht ein On-Top, was man macht. Es ist eigentlich das, woraus der ganze andere Kram herausfließt. Und so sagen es auch die Benediktinermönche, ora et labora, also nicht bete und arbeite, als wären das 2 Sachen, sondern eigentlich ist die Arbeit etwas, was aus dem Gebet kommt. Gebet ist die Grundhaltung, in der wir in dieser Welt sind. Und es gibt nichts Wichtigeres, als sich im Gebet eins zu machen mit Gott. Weil dort, wo die Stürme toben, wo die Verpflichtungen des Alltags sind, wo wir arbeiten müssen, empfangen wir die Kraft aus dem Gebet. Merken wir, wie wir uns eins machen mit Gott und das unsere Kraft wird. Denn das Leben mit Gott, das ist nicht ein Aktionismus. Irgendwie eine Veranstaltung jagt die nächste und eine Aktion die nächste, wo man sich von Wunder zu Wunder hangelt im besten Fall oder von geistlichem Hoch zu geistlichem Hoch wandert. Sondern das Leben mit Gott ist tiefe Beziehung und Gemeinschaft. Und die wird manchmal auch von ganz anderen Stürmen im Leben begleitet. Von Abgründen des Lebens, von Tiefen. Und gerade dann ist es wichtig, eins zu sein mit dem Vater. Und während Jesus eben genau das macht, sich eins macht mit dem Vater, in die Tiefe von Gott geführt wird, sind die Jünger genau mit den Tiefpunkten oder mit dem Tiefpunkt ihres Lebens konfrontiert. Also während der Sturm tobt und Jesus in die Tiefe geführt wird, haben die Jünger Angst, in die Abgründe des Sees gerissen zu werden. Und so schön, wie es sich anhört, dass Gott uns in die Tiefe führt und dass das manchmal vom Sturm begleitet ist und dass vielleicht der Sturm mein Weg ist, wie Gott nochmal neu auf mich sich aufmerksam macht, kann es für den, der im Sturm sitzt, unerträglich sein. Die Jünger, sie hatten ja diese riesen Erwartung durchzustarten, voller Begeisterung, Euphorie, ihr Jesus-Ding durchzuziehen. Aber nun ist der Sturm da und Jesus ist weg. Und spannend ist, Jesus selbst war es doch, der sie auf den See geschickt hatte. Das haben sie sich ja nicht irgendwie ausgedacht, weil sie gedacht haben, oh, das ist jetzt mal so ein bisschen schön, bei so einem Wetter, wo es schon bewölkt ist, rudern zu gehen. Nein, sie haben das gemacht, weil Jesus sie vorangeschickt hat. Weil Jesus sie weggeschickt hat aus der tollen Situation, wo eigentlich wunderbar, wo sie eigentlich abgefeiert worden wären, wie die Popstars, weil sie den Leuten doch zu essen gegeben hatten. Daraus schickte sie Jesus weg in den Sturm, in dem Wissen, was passiert. Und diese Euphorie, diese Begeisterung, die sie noch hatten, bei diesem Wunder, im wahrsten Sinne des Wortes, wie weggeblasen. Nackte Überlebensangst da. Über Stunden zieht sich die Situation hin. Die Situation, wo sie das Leben, wo sie das Gefühl haben, ums nackte Überleben kämpfen zu müssen. Und in dieser Situation ist Jesus nicht da. Und Stürme, sie können so heftig in unserem Leben sein. Unser Leben so heftig durcheinander werfen, dass wir gar nicht mehr wissen, wo Jesus eigentlich zu finden ist. Dass wir das Gefühl haben, Jesus hat uns auf einen Weg geschickt, aber nun lässt er uns alleine da. Es gibt Zeiten des Sturmes, wo wir Gott nicht erkennen. Zeiten, die unser Leben prägen. Zeiten, in die Gott uns gestellt hat, aber in denen der Sturm so heftig ist, dass er uns aus der Bahn wirft. Und da dürfen wir uns nichts vormachen. Der Sturm, er kann so groß sein, dass wir uns völlig allein inmitten des Sturms befinden. Die Problemberge wachsen und wir keine Lösung mehr finden. Und wir das Gefühl haben, keiner geht diesen Weg mit mir. Keiner versteht mich. Und vielleicht fangen wir an, über Bibelworte nachzudenken. Wie dieses berühmte aus Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, muss ich mich nicht fürchten. Denn du, Gott, bist bei mir. Aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nicht so an, dass Gott wirklich bei uns ist. Und während die Wellen hochschlagen, die Problemberge wachsen, sehen wir eben kein Licht am Ende des Tunnels. Es gibt Zeiten des Sturms, wo wir Gott nicht erkennen. Und das, obwohl wir eigentlich auf seine Anweisung hin gehandelt haben, also gehorsam sind. Und dann passiert ja in der Geschichte das Phänomenale. Irgendwann fängt Jesus an, übers Wasser zu laufen, zu dem Boot hin. Und der Sturm immer noch voll am Toben, volle Möhre. Aber Jesus läuft übers Wasser. Doch die Jünger, sie sind schon so in dem Sturm ihres Lebens gefangen, dass sie vielleicht gar nicht mehr damit rechnen, dass Jesus kommt. Auf jeden Fall erkennen sie ihn nicht. Der Sturm des Lebens kann einen so gefangen nehmen, dass wenn Gott dann schon kommt, es gespenstisch wirkt. Weil er völlig anders kommt, als wir es vielleicht erwarten. Völlig anders, als wir es bisher gewohnt waren. Die Jünger kannten es bis dahin nicht, dass Jesus übers Wasser läuft. Das war eine Premiere. Und deswegen sind sie verwirrt. Deswegen haben sie noch mehr Angst als jetzt schon. Sie werden totenblass. Denn sie denken, es ist ein Gespenst. Aber das ist auch die gute Nachricht. Denn wo Gott redet, bekommen wir Mut, um auf dem Wasser zu gehen. Jesus kommt auf dem Wasser, zwar nicht so, wie die Jünger es sich vorgestellt haben, auch nicht zu dem Zeitpunkt, den die Jünger gerne gehabt hätten, aber das kennen wir ja irgendwie von Gott. Selten kommt Gott so, wie wir uns das vorstellen und zu den Zeiten, wann wir es gerne hätten. Aber deswegen ist er ja auch Gott und nicht wir. Aber in der Sekunde, wo Jesus kommt, die Jünger völlig erschrecken und von einer Ohnmacht in die nächste zu fallen drohen, da spricht Jesus sie sofort an und sagt: Seid guten Mutes, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. In der Sekunde, wo die Situation völlig zu eskalieren droht, völlig auseinanderzubrechen droht, sie seelisch am Ende sind, nicht nur körperlich, da greift Jesus ein. Da spricht er sofort ein Wort, da ruft er sie heraus. Und einer bekommt Mut. Petrus mit dem wunderschönen Vornamen Simon. Er bekommt Mut. Er. Und es ist doch immer wieder erstaunlich, dass obwohl Gott sich vielen Menschen zeigt, es immer nur Einzelne sind, die sich ansprechen, ermutigen und herausfordern lassen. Es ist nicht diese ganze Jüngerschar, die schon lange mit Jesus unterwegs ist, die Jesus eigentlich gut kennt und die wüsste, wenn es Jesus ist, alles wird gut. Nein, es ist der eine Mutige, der eine Petrus. Aber so ist es mit Gott. Gott ruft jeden einzeln und persönlich. Das ist entscheidend, ob wir uns persönlich ansprechen lassen. Nicht immer dieses ganze Ding, Gott meint die Kirche, Gott meint die Gemeinde, das stimmt alles, das ist alles wichtig. Aber entscheidend ist, Gott meint dich und mich persönlich. Und die Frage an dich und mich immer wieder, auch hier und heute, lässt du dich persönlich von Gott herausrufen, ermutigen und herausfordern. So wie es Petrus tat. So wie Petrus im Chaos seines Lebens, denn wir erinnern uns, der Sturm tobt immer noch, sich ernsthaft mit den Worten Jesu befasst. Sie ernst nimmt und sagt: Ruf mich zu dir, dann komme ich raus. Der Sturm ist nicht vorbei. Jesus stillt ihn auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber Jesus ruft den Petrus. Und dann passiert es. Nicht nur Jesus läuft übers Wasser, Petrus auch. Denn auf den Zuruf Jesu hin kann Petrus das Unmögliche tun. In jedem Sturm unseres Lebens gibt es einen Ruf Gottes. Gibt es einen Ruf Gottes, den wir zu hören haben, und einen Weg zu ihm. Und wir dürfen darauf vertrauen, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Also der das gesamte Universum koordiniert, der nicht überfordert ist mit all den Problemen und Trumps und Erdogans und wie sie alle heißen dieser Welt, der das ganze System irgendwie noch im Griff hat, der hat auch den Sturm, diesen kleinen Sturm um See Genezareth im Griff. Der hat auch diesen Sturm deines und meines Lebens im Griff. Und der, der eben all das Große kontrolliert und der für all das Große Wege ebnet, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Der wird auch in deinem Sturm, in deinem Lebenssturm Wege finden, die du zu ihm gehen kannst. Wege, wo er dich ruft. Und das können manchmal unglaubliche Wege sein. Wege, die du dir selber gar nicht vorstellen kannst. Wege, die ungewöhnlich sind, ja, unbeschreiblich sind, wie das Petrus übers Wasser läuft. Die manchmal völlig anders sein können als all das, was bisher passiert ist. Aber die eben deswegen funktionieren, nicht weil Petrus sagt, ich laufe mal übers Wasser, das funktioniert, sondern weil Jesus uns ruft. Und wenn Jesus uns ruft, dann ist es egal, was die Naturgesetze sagen. Das ist egal, was Schema X sagt, dann ruft er uns und dann dürfen wir ihm vertrauen, es funktioniert. Das tut Petrus. Petrus lässt sich herausrufen, er nimmt die Chance wahr und er tut scheinbar das Unmögliche. Er findet einen Weg durch den Sturm. Und da, wo wir mit offenen Ohren im Sturm unseres Lebens sitzen, im Auge des Sturms sitzen, wird Jesus den Weg zeigen. Aber das bedeutet eben wieder auch nicht, dass ab jetzt die Suppe gut ist. Dass ab jetzt alles wunderbar ist, dass wir also von geistigem Hoch, zu geistigem Hochhangeln, so wie es die Jünger sich ursprünglich gewünscht hätten. Nein. Denn irgendwann passiert es, dass Petrus, als er übers Wasser läuft, auf einmal den Blick von Jesus weggezogen kriegt, wieder auf seine Probleme, auf den Sturm. Und in der Sekunde, wo das passiert, geht er unter. Das ist so ein bisschen, wie wenn man über die Rübenstraße läuft. Da gibt es ja immer diese netten Präsente von Hundebesitzern, die das nicht wegmachen können. Und man kann sich total bemühen, da nicht reinzulatschen, andauernd. Aber das Problem ist, irgendwann gibt es da diesen einen großen oder kleinen Haufen, in dem man seinen Schuh setzt. Egal wie man sich bemüht, man läuft einfach da durch. Egal wie man es bemüht. Und man kriegt auch dann so eine kleine Wut über die Leute, die das nicht wegmachen. Das ist alles auch natürlich. Ja? Aber entscheidend ist, egal wie wir Menschen uns bemühen, wir können es nicht verhindern, dass wir einmal in die Scheiße treten. Wir können es nicht verhindern, dass unser Blick irgendwann mal weggezogen wird von Jesus. Wir können es nicht verhindern, dass der Fokus mal daneben ist. Wir können es nicht verhindern, dass mal die Probleme größere Aufmerksamkeit in unserem Leben haben als Jesus. Wir können es nicht verhindern. Und dann passiert es ja, dass wir auf einmal wieder das Gefühl haben, diese Probleme, sie nehmen uns wieder gefangen. Diese Wellen, sie scheinen über uns zusammenzuschlagen. Und wir gehen unter. Aber der Unterschied ist zwischen dem Jetzt und der Bootssituation. Petrus hat sich völlig ausgeliefert ins Vertrauen auf Jesus. Alles zurückgelassen, das halbwegs sichere Boot, das zwar zu kentern drohte, aber immerhin noch ein Boot war, verlassen und sich völlig Jesus ausgeliefert, indem er übers Wasser lief. Und da, wo wir völlig ausgeliefert, also völlig im Vertrauen auf Jesus Christus leben, passiert es, dass wenn wir zu ihm rufen, er uns nicht untergehen lässt. Da, wo wir die Probleme unseres Lebens in der großen Richtung mit Jesus angehen, passiert es, dass uns die Probleme nicht fertig machen werden. Sondern wir können zu Jesus rufen. Und sobald Petrus ruft, Herr, rette mich, ist Jesus schon da. Schnell die 3 Schritte übers Wasser gesprungen und zieht ihn mit der Hand heraus. Als Petrus singt, wendet er sich an Jesus, da er weiß, dass Jesus sein einziger Halt im Leben und im Sterben ist. Dass er der Leuchtturm mitten im Sturm ist und dass es zu ihm keine Alternative gibt, was es heißt, getröstet leben zu können und in Zuversicht sterben zu können. Margot Käßmann hat es einmal so ausgedrückt, nach der berühmten Autofahrt in einem Interview, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Genau das ist es. Und egal, wie tief uns die Probleme dann runterzuziehen drohen, wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und mit dem Blick auf Jesus kann der Sturm toben, aber Jesus wird uns nicht untergehen lassen. Er reicht uns die Hand, er hilft uns immer wieder auf. Und dann nimmt er uns mit in sein Boot, in die Gemeinde. Dann nimmt er uns mit zu sich, zu dem Ort, wo auch die anderen Menschen sind, die er aus den Stürmen ihres Lebens errettet hat, damit wir gemeinsam ihn loben, damit wir gemeinsam Gott feiern, Leben teilen, für Menschen da sind und voller Staunen über das sind, was Gott getan hat, tut und tun wird in unserem Leben. Und wir vertrauen uns ihm an, beten ihn an und erkennen, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus führt durch den Sturm. 1. Punkt, nichts ist wichtiger, was wir für Gott tun könnten, als nahe bei ihm zu sein. 2. es gibt Zeiten des Sturmes, wo wir Gott nicht erkennen. Und 3. wo Gott redet, bekommen wir Mut, um auf dem Wasser zu gehen. Amen. Und jetzt wollen wir gemeinsam nochmal das Lied singen, Leuchtturm.
Ja, ich möchte Sie einladen zu den folgenden Gottesdiensten. Heute um 18 Uhr haben Sie die Chance, nochmal ins Paul-Gerhardt-Haus zu kommen und vielleicht andere Leute mitzubringen. Wir feiern den Anbetungsgottesdienst. In Ruhe, mit viel Musik und einem kurzen Anstoß. Nächste Woche Donnerstag, am 13.07., findet um 15 Uhr ein Infonachmittag bei den Senioren statt. Karin Mann und das Team stellt die Arbeit vor und bittet alle Interessierten und Gäste zu kommen. Auch hier eine Chance, wieder neue Menschen in Kontakt zu unserer Gemeinde zu bringen. Nächste Woche Sonntag um 10.30 Uhr ist Gottesdienst hier wieder im Paul-Gerhardt-Haus. Thomas Sümmank aus der KIHO wird die Predigt halten. Die Rebecca lässt schöne Grüße bestellen. Die ist heute und jetzt an anderer Stelle im Gottesdienst, weil ihr Schwiegervater im EJW verabschiedet wird. Und das war für sie Grund, in den Süden zu fahren. Sie bedankt sich schon für die 8 Beter, die sich gemeldet haben, um für Mitarbeitende auf der Jugendfreizeit des CVM zu beten. 3 weitere Personen sucht sie noch und sie bittet, dass sie sich entweder heute bei mir melden und ich gebe es an die Rebecca weiter, oder dass sie einfach direkt auf Rebecca zugehen, wenn sie für die Mitarbeiter auf der Freizeit beten wollen. Im PGH ist ein Schlüssel abhanden gekommen. Deshalb haben wir zur Sicherheit alle Schlösser getauscht. Wer einen PGH-Schlüssel besitzt, kann den nachher im Anschluss des Gottesdienstes bei mir tauschen gegen einen aktuellen Schlüssel. Das PGH hat auch eine Sommerpause verdient. Die Sommerpause ist vom 18.07. bis 13.08. In dieser Zeit finden zwar die Gottesdienste hier im Haus statt, aber alle anderen Gruppen nicht. Und wir nutzen die Zeit, um nochmal wirklich Hausputz zu machen und letzte Dinge in Ordnung zu bringen. Montag trifft sich das Presbyterium zu seiner monatlichen Sitzung und Herr Simon möchte noch etwas dazu sagen.
Ja, ich möchte Ihnen einmal ganz herzlich danken, dass so viele von Ihnen uns immer im Gebet begleiten, wenn wir uns treffen. Wir sind auch momentan in sehr richtungsweisenden Diskussionen und Debatten in allen möglichen Bereichen und ich möchte Sie so ein bisschen ermutigen, vor allem für 2 Punkte zu beten. Am Montag. Das eine ist die finanzielle Situation. Wir beschäftigen uns nochmal mit dem Thema Finanzen und wie wir mit den Finanzen umgehen sollen. Und alle, die es ein bisschen näher wissen, wissen, unsere Finanzlage, sie könnte besser sein. Also ein großes Gebetsanliegen. Das andere große Thema ist, was uns beschäftigt. Wir haben in der letzten Sitzung ja beschlossen, dass der CVJM weiter drüben in der Heckinghauser Straße bleibt, haben aber gleichzeitig mit dieser Entscheidung verknüpft, dass wir uns stärker dem Thema Übergang vom CVJM in die Gemeinde widmen wollen. Und eine wichtige Schlüsselstelle daran ist die junge Erwachsenenarbeit. Vertreter der jungen Erwachsenenarbeit werden am Montag ins Presbyterium kommen. Wir werden einmal anhören, wie so der aktuelle Stand ist, wie es weitergehen kann. Auch da, wenn Sie junge Erwachsenenarbeit im nächsten Jahr nicht mehr hauptamtlich betreut wird. Und wir wollen natürlich auch überlegen, wie Übergänge gestaltet werden können. Also es ist das zweite große Gebetsanliegen. Und dann, das füge ich noch schnell hinzu, für all die Leute, die heute hier sind und Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde sind, in all den großen und kleinen Bereichen, also angefangen beim Kaffeekochen, Schaukasten und alles, bis zu so großen verantwortungsvollen Aufgaben wie die Reinigung dieses Gebäudes oder Beteiligung in Gruppen, Gottesdiensten etc. pp. Sie sind herzlich eingeladen, gleich nach dem Gottesdienst, so um kurz nach 12, wollen wir gemeinsam hier drin starten. Hildegard von Bauer, die schon draußen den Grill richtig anheizt, wird dann uns ein bisschen mit hineinnehmen, noch ein paar Worte sagen und dann wird ordentlich gegrillt mit den besten Würsten, die es überhaupt gibt. Die hat mir nämlich der Eckhardt in meine Tiefkühltruhe gelegt damals. Also die müssen gut sein. Ja? Herzliche Einladung an alle, die sich in der Gemeinde irgendwie engagieren.
Ja, einladen wollen wir Sie auch ab September wieder regelmäßig. Ab September wird das Kirchencafé wieder gestartet. Und es gibt einen neuen Zeitpunkt, den wollen wir jetzt schon mal ansprechen. Es wird immer am letzten Sonntag im Monat stattfinden. Und das Gute ist, das Team vom Café Johannes hat es übernommen, immer für das Essen zu sorgen. Es werden Leute gesucht, die dann während der Veranstaltung an der Theke helfen und nachher das Spülen noch übernehmen. Wenn Sie denken, da könnte eine Aufgabe sein für Sie, dann melden Sie sich einfach im Café Johannes, zum Beispiel bei der Alexandra. In dieser Woche sind zwei Frauen verstorben, deren Namen noch nicht in den offiziellen Abkündigungen, die ich gleich noch sagen werde, enthalten sind. Friederike Greinert und Hildegard Wissemann. Wir werden an beide in der Fürbitte denken. Im Anschluss an den Gottesdienst, Simon hat es schon gesagt, wird die Hildegard uns in den Mitarbeiterdank einführen. Und da wird sie auch etwas mehr zu den beiden sagen. Gestorben und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Horst Rüsseler in dem Altenheim Heinstraße 59. Früher hat er in der Krautstraße 64 gewohnt und er ist 83 Jahre alt geworden. Wir beten. Bitte stehen Sie auf.
Guter Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst und für die Zusage, dass du uns durch die Stürme unseres Lebens führst. Wir brauchen dich für den kleinen Ole, der heute in unsere Gemeinde aufgenommen wurde. Begleite ihn durch die Stürme seines Lebens. Wir brauchen dich für die jungen Menschen, die dich in unserer Jugendarbeit kennenlernen können und die viele Fragen über das Leben und ihre Zukunft haben. Wir brauchen dich für die Menschen und Paare, die bei der Paar- und Lebensberatung Rat und Hilfe suchen. Begleite sie durch die Stürme ihres Lebens, gib den Beratern Weisheit und Einfühlungsvermögen. Wir brauchen dich, damit du uns angesichts des Todes und des Abschiednehmens trösten kannst. Ganz besonders bitten wir dich heute für die Angehörigen von Horst Rüsseler, Friederike Greinert und Hildegard Wissemann, die in der vergangenen Woche gestorben sind. Wir brauchen dich für die Geflüchteten in unserem Land, die vor Krieg, Terror und Verfolgung zu uns flüchten. Besonders bitten wir dich für die Familie Alipur, die in unserer Gemeinde getauft wurde. Hilf, dass sich die Missverständnisse aufklären und die drohende Abschiebung verhindert werden kann. Wir brauchen dich, damit wir gegen das Unrecht, das in unserer Welt geschieht, friedlich protestieren können. Wir bitten dich für die Demonstranten von Hamburg, dass du ihnen Einsicht schenkst, dass Gewalt die falsche Form des Protestes ist. Und wir bitten dich um Besonnenheit und Schutz für Polizei und Sicherheitskräfte. Wir brauchen dich und beten zum Vater mit den Worten, die du uns selbst gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
und es geht leichter zum Grill nachher unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir wollen stehen bleiben und gemeinsam das Lied unter der Nummer 608 singen.
Sie dürfen sich gerne noch mal hinsetzen. Bei der Hitze sollte man sich nicht zu viel bewegen. Wir werden jetzt gleich wie immer Kaffee trinken haben oder Tee oder Wasser.